Mo Sports, Fitness for everybody.
Ready?
Ja. Ich bin ready.
Mo Sports, Fitness for everybody. Mein Name ist Mo Fürste und ich freue mich, diese Woche wieder mit euch quatschen zu können, beziehungsweise für euch quatschen zu können. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Mishek Dama. Mishek, schön, dass du wieder am Start
Moin,
bist.
Moin, vielen Dank.
Der ausgeschlafene und fettvitale Mishek Dama.
Absolut, absolut.
Davon gehen wir
da lügst du auch nicht.
Spätestens seit den beiden Fitness-Breakfast-Club-Folgen gehen wir davon aus. Mishek, wir haben viel über Frühstück geredet, wir haben über Methoden geredet. Wir haben auch gerade im Vorgespräch schon kurz zum Beispiel auch darüber geredet, wie unterschiedlich dann doch die einzelnen Mechaniken sind. Also der letzte Podcast letzte Woche mit Imke Salander, wo wir hier über ihre Art und Weise von Training und dem Umgang mit Essen und so gesprochen haben, wo du auch sagst, kannst du auch gleich nochmal erzählen, aber wo du auch sagst, es ist eben, jeder hat so seine eigene Methode und seinen eigenen Ansatz und am Ende des Tages ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, das gleich muss man auch sagen, zwischen was passiert dann so irgendwie im Spitzenleistungssport,
absolut,
was ist der Jedermann, um es mal so zu formulieren.
Mhm.
Aber ganz interessante Ansätze, ich glaube, das Thema Frühstück haben wir damit so fürs Erste erstmal abgehandelt.
Ich hoffe es. Ansonsten hoffe ich auf viele Fragen, wo es dann Sinn macht, das Ganze vielleicht doch noch mehr zu vertiefen.
Auf jeden Fall, das werden wir auch dementsprechend
schauen
thematisieren.
Wir mal.
Ja, genau. Heute, oder vielleicht sag doch nochmal so ein paar Sätze zu genau dieser Thematik. Also wir haben viel über Mechaniken gesprochen, über Grundregeln, wobei du auch immer betonst, es gibt nicht die Regel, macht man es jetzt, sondern man muss das irgendwie sich rantasten. Ne? Das ist eigentlich so die Aussage.
Ja, also letztendlich ist für mich jedes Wissen, das ich versuche zu kommunizieren und Leuten was mit auf den Weg zu geben, ist ja ein Mix aus der Wissenschaft, was wir anhand von Studien, der Forschung wirklich zeigen können, wobei auch da es sehr konträr auseinandergeht. Ne? Also wir haben Studien, die wirklich sehr eindeutig zeigen, Frühstück macht Sinn. Und genauso haben wir auf der anderen Seite Studien, die zeigen, du brauchst kein Frühstück. Und zusätzlich zu dieser wissenschaftlichen Komponente kommt dann letztendlich die Erfahrung. Die Erfahrung, die ich als Coach gesammelt habe mit sehr vielen unterschiedlichen Kunden und die Erfahrung, die jeder für sich selbst machen sollte.
Mhm.
Und da haben wir eben diesen goldenen Mittelweg, den wir letztendlich für uns selbst wählen müssen. Denn wir sind über 7 Milliarden wundervolle, einzigartige Schneeflocken auf dem Planeten und jede funktioniert anders.
Mhm.
Und da ist es auch wichtig zu sehen, und das war eben ganz spannend, als ich mir eben den letzten Podcast mit Imke angehört habe, wie unterschiedlich es doch da läuft. Da sag ich noch, vorletzte Woche isst wenige große Mahlzeiten, um satt zu werden, und Imke sagt, ich esse viele kleine Mahlzeiten. Und da gibt es jetzt kein Schwarz und Weiß, also kein richtig oder falsch.
Nee, genau.
Und das siehst du eben genau daran.
Man muss eben diese Person dann auch in den Gesamtkontext setzen.
Absolut.
Also, viele große Mahlzeiten und nicht so viele kleine, das hast du ja vor allen Dingen auch für Leute gesagt, oder da haben wir vor allen Dingen über Leute gesprochen, die irgendwie morgens aufstehen mit der Family, dann ins Büro gehen und so den Tag über. Nicht über eine Person, die 3 Trainingseinheiten am Tag macht.
Genau,
ne?
Genau. Und da wären wir dann eben auch im Profisport, wo einfach dieser Performance-Aspekt ganz oben mitspielt und eben die Unterstützung der Leistung der größte Punkt ist. Das ist für jedes Individuum, das zuhört, dann wichtig zu verstehen, wie viel daraus kann ich als Inspiration mitnehmen, ohne gleich diesen One-Size-Fits-All-Gedanken wieder zu hegen und zu sagen, okay, wenn Imke das so macht und ich möchte ja irgendwo vielleicht in sportlicher Hinsicht von der Optik vom Körperfettanteil so sein wie Imke, nicht gleich zu verfallen, dann mache ich es jetzt genauso wie Imke, weil ich bin nicht Imke.
Sondern ich muss rausfinden,
genau, was
für
mich persönlich individuell am besten ist. Das heißt, da durchaus die Inspiration definitiv mitnehmen, aber dann eben individuell schauen, was davon kann ich auf mich als Individuum übertragen.
Ausprobieren und eine gewisse Konsequenz reinbringen.
Genau.
Ne? Bringt ja auch nichts, das irgendwie 4 Tage zu machen und zu sagen, oh, ich bin
Nein, das ist ja eh das größte Problem, aber das ist eher ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir im 6 Wochen 6 Kilo Runtermodus sind und alle uns weismachen wollen, wie schnell und einfach es doch geht und vor allem das Stichwort schnell.
Mhm.
Aber es ist einfach eine langfristige Umstellung unserer täglichen Gewohnheiten und das geht nicht schnell.
Dann lass doch das mal so ein bisschen als Themenschwerpunkt nehmen für heute.
Mhm.
Weil jetzt kommt die Zeit, irgendwie es wird kälter draußen. Ich höre liebend gerne ja auch Podcasts. Du weißt, übrigens eines der angenehmen entschleunigsten Medienthemen, die es irgendwie heutzutage gibt. Ne? Wenn man sich überlegt, alles muss schneller sein, überall weniger Aufmerksamkeit, aber dann verbringe ich doch irgendwie inzwischen fast 2 Stunden am Tag damit, mir Podcasts anzuhören, weil man es eben so nebenbei machen kann. Ne?
Ja, das ist es eben. Also egal, ob du, ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher Walker, also wenn ich das Auto nicht bedienen muss, dann mache ich es nicht. Und vor allem morgens mein Spaziergang, wo ich für mich selbst bin, höre ich am liebsten eben einen Podcast.
Ja, geil.
Und das ist einfach, naja, wenn wir bedenken, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 7 Sekunden aufweisen, ist natürlich ein 40-Minuten-Podcast.
Eigentlich Wahnsinn, ne? Würde jeder Medienberater hätte vor 10 Jahren gesagt, ja klar. Aber wir wollen nicht über Podcasts an sich sprechen, sondern wir wollen in diesem Podcast sprechen. Und worauf ich hinaus wollte, es kommt diese Zeit, also es wird kälter draußen, wie gesagt, es ist so ein bisschen die Höhlenzeit, habe ich heute in einem anderen Podcast Gemischtes Hack gehört. Genauso fühlt sich auch an, irgendwie die ersten Leute werden krank, ich sitze im Büro, ich trage gerade Rollkragenpullover, irgendwie ist alles so ein bisschen anders als noch vor 3 Wochen gefühlt.
Morgen schlechter raus, es ist dunkel,
all das kommt auch noch dazu. Und auch die Phase aber, wo man dann eben doch eher, ich meine, Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, wir wandern nicht auf Weihnachten zu, das ist...
im Supermarkt habe ich schon die ganzen...
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich bin riesen... Es macht mich wahnsinnig, wenn ich in den Herbstferien, die jetzt so quasi gerade hier zumindest in Hamburg gerade sind, wenn man dann schon immer anfängt, diese Weihnachtsgebäck und Weihnachtsmänner zu sehen. Meine Töchter sagen, der Weihnachtsmann, wir haben Anfang Oktober, jetzt lass mich mal in Ruhe. Aber es ist tatsächlich ja so, also es ist so ein bisschen die Süßigkeitenzeit drin und Naschen und so weiter und man sagt ja auch nicht umsonst irgendwie diese Neujahrsvorsätze, die irgendwann mal kommen, das werden wir auch nochmal zum Thema machen, aber mir geht es eigentlich mehr darum, was ist denn, weil du ja gerade gesagt hast, man muss für sich rausfinden, irgendwie abnehmen und 6 Wochen Diäten. Jetzt mal wirklich vielleicht als Hauptthema für heute Butter bei die Fische, was ist die beste Methode laut, ich meine, du bist Ernährungsberater, du bist Coach, du kennst dich super mit diesen ganzen Themen aus und auch in der Verknüpfung. Was ist die beste Methode für Mann und Frau? Ich glaube, da muss man auch mal unterscheiden, um wirklich zu sagen, ich habe das Ziel, diese 5, 6 von dir eben angesprochenen Kilos abzunehmen. Ich möchte einfach irgendwie ein bisschen gewichtlos werden und zwar am besten am Bauch, irgendwie Problemstelle der Männer oder bei den Frauen sind es häufig, weiß ich nicht, Beine oder wo auch immer. Was ist die beste Methode? Was können alle Hörer von Mosports, von Fitness for Everybody da draußen in den nächsten 8 Wochen Richtung dieser kalten Jahreszeit angehen?
Das heißt, wir starten jetzt, ja?
Ja, lass starten.
Nicht im ersten Jahr, am 1. Januar meine ich damit.
Nee, wir starten jetzt.
Wir wollen jetzt 5 Kilo abnehmen.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen jetzt 5 Kilo abnehmen und vor allen Dingen wollen wir auch in diese ganze Winterzeit reingehen, nicht mit so einem schlechten Gefühl, irgendwie, ich fühle mich auch dick und irgendwie unwohl und dann bin ich auch noch krank und mein ganzer Körper macht nicht mehr mit und genau.
Okay. Lass uns in die Jahreszeit einsteigen. Also was sich vielleicht jetzt anders verhält als noch vor 2, 3 Monaten im Sommer. Und Fakt ist, wir reden sehr häufig von saisonalem Essen und denken da an zum Beispiel die Obst- und Gemüsesorten, die wir beziehen. Aber genauso gut können wir auch von saisonalem Essen reden, wenn wir an die Jahreszeiten denken. Fakt ist, dass wir im Sommer aufgrund längerer Tage, aufgrund wärmerer Temperaturen uns einfach mehr bewegen. Mhm. Das heißt, unser Energieumsatz, unser sogenannter NEAT, Non-Exercise-Associated Thermogenesis.
N-E-A-D-T.
T von Thermogenese. Okay. Also letztendlich das, was wir an Energie verbrennen, durch Bewegung, die nicht bewusst als Training wahrgenommen wird. Unsere Alltagsbewegung. Mhm. Treppen steigen, rumlaufen, auf Toilette hinsetzen und wieder aufstehen. Und so weiter.
Gut, da geht man hoffentlich genauso oft hin wie es.
Ist im Sommer definitiv höher als im Winter.
Ja.
Wir bewegen uns einfach mehr. Das heißt, wir haben schon mal, wenn wir uns jetzt das...
Kannst du da so ein Verhältnis sagen, wie viel mehr oder weniger ist das so im Allgemeinen? Was sagt man da so?
Es ist natürlich individuell sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Person auch abgeholt wird.
Kann man das sagen?
Aber im Schnitt geht man davon aus, oder sagt man, dass 15-20%
das ist viel.
Weniger Bewegung stattfindet, dementsprechend weniger Energie verbraucht.
Einfach so im Alltag, ne?
Ja,
also nicht wirklich geplant, sondern...
Nein, ohne dass du es irgendwie bewusst wahrnimmst, wirklich nur aufgrund der Tatsache, dass die Tage kürzer werden, dass es kälter wird, dass wir... du hast es angesprochen, in der Höhlensaison uns befinden und einfach viel lieber Netflix einschalten und auf der Couch chillen, als rauszugehen und noch aktiv zu sein.
Das finde ich aber krass. Also das muss man sich wirklich nochmal bewusst machen. Also 20% weniger Bewegung, einfach ohne quasi...
Ja, wir reden davon 200 bis teilweise 500 Kalorien.
Ja, also ohne auch was zu ändern. Ne? Also sein ganz normaler Tagesablauf.
Sonst nichts anderes. Wir haben noch nichts anderes berücksichtigt. Ne?
Okay, also wir fangen einfach damit und ich finde, das ist auch wichtig, sozusagen, dass man sich das nochmal vor Augen führt, weil man eben spricht in dieser Phase von der Höhlenzeit, in der es reingeht, in der man irgendwie gerne auch mal nascht oder doch dann ein Glas Rotwein mehr trinkt oder was weiß ich, wir starten einfach in der Grundvoraussetzung schon mal mit 20% weniger Bewegung.
Ja. So. Und letztendlich, wenn wir das jetzt auf die Ernährung übertragen, sollte es dazu führen, dass wir generell darauf achten, von der Menge her, von der Kalorienmenge, weniger zu essen. Mhm. Wenn wir denn zumindest unser Gewicht halten wollen und du hast das Ziel ausgesprochen, eigentlich 5-6 Kilo mhm. runter haben wollen.
Ja, das war jetzt fiktiv die Zahl, aber es kann auch 3 sein.
Ne? Fakt ist, dass wir auf jeden Fall irgendwo unseren Energiehaushalt mhm. berücksichtigen müssen und einfach berücksichtigen sollten, dass wir uns weniger bewegen, weniger Energie verbrauchen, dementsprechend auch weniger Energie aufnehmen. Mhm. Jetzt ist natürlich das ganze Spiel der Höhlenzeit und das ganze Konstrukt, wie wir es aufbauen, dementsprechend etwas macht uns einen Strich durch die Rechnung, weil wir häufiger zu Hause sind. Das heißt, der Gang zum Kühlschrank ist noch näher und noch einfacher. Mhm. Wir chillen lieber auf der Couch und was snacken geht halt immer. Wir sind nicht draußen, wir sind nicht aktiv, wir sind nicht beschäftigt. Das heißt, auch die Gedanken drehen sich in der Regel auch mehr ums Essen.
Okay, aber was heißt das jetzt konkret für mich?
Letztendlich nur auf die eigenen Signale.
Also ich frage natürlich nur für einen Freund, ist klar.
Selbstverständlich. letztendlich auf die eigenen Signale zu hören und sich einfach nur dieser, ich sag mal, Problematik bewusst sein. Mhm. Hey, es ist jetzt nicht so, dass mein Körper mehr Energie braucht und ich deswegen an Essen denke. Es ist einfach so, dass ich zu Hause bin, dass ich vielleicht gelangweilt bin und da draußen laufen sehr viele gelangweilte Esser rum. Mhm. Das heißt, sie essen, weil sie sich irgendwie beschäftigen wollen.
Da habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, ich meine, wir nehmen heute auf, heute ist Mittwoch, guck mal, ich höre gestern die Tage. Ja. Heute ist Mittwoch. Gestern Abend war in der Höhle der Löwen, ich weiß nicht, ob du das zufällig geguckt hast, ich habe mir das gestern angeguckt, da war ein Produkt, die auch dann also da so einen Deal bekommen haben, die hießen Bitterliebe. Mhm. Und zwar haben die, pass auf, ganz spannend, die haben, das ist jetzt betont keine Werbung, ich erzähle nur dieses Produkt, ich habe auch mit den Jungs nichts zu tun, ich weiß auch nicht, wer es ist. Aber was ich spannend finde, ist, es ging um ein Produkt, letztendlich waren es so Tropfen, mhm. haben sie auch als Pulver, die aus nur natürlichen Stoffen, die bittere Stoffe enthalten, zusammengestellt haben, weil sie gesagt haben, geklemmt haben, dass das Bittere aus dem Essen quasi verschwindet, weil alle das irgendwie süßen oder alles nur noch, es gibt den Geschmack bitter eigentlich gar nicht mehr so richtig in den Lebensmitteln in unserer Gesellschaft. Und das kam mega gut an, das ist jetzt so ein Riesenthema wohl für Apotheken und auch für den LDH und so weiter. Aber darauf will ich hinaus, was die nämlich gesagt haben, war, und das erinnerte mich so ein bisschen an, was du gesagt hast, damals über den Kickstarter beim Frühstück, also wer es noch nicht gehört hat, Glas, Wasser, Zitrone, Apfelessig und Salz. Und Salz. Weil du damals auch gesagt hast, dass das in einer gewissen Form auch dieses Snack-Gefühl, also dieses Bedürfnis, ich greife mir schnell was aus dem Kühlschrank oder so, auch unterdrückt, was ich übrigens absolut bestätigen kann. Ich mache das seitdem, wir haben jetzt 12.30 Uhr, ich habe heute noch nicht gegessen, ich habe auch dieses Gefühl gar nicht mehr seitdem.
Okay, cool.
Und die haben das auch nochmal betont und haben gesagt, dass sie durch diese Tropfen auch das ein ganz wesentlicher Trigger ist, um dieses Snack-Gefühl zu unterdrücken, weil bitter eben genau das macht. Das regt die Verdauung an und gleichzeitig sorgt es dafür, dass du eben nicht immer diesen Heißhunger oder diesen Heißhunger hast. Oder deutlich
spannendes
weniger.
Produkt. Also ich kann es nur bestätigen. Ja. Ist tatsächlich der Fall. Persönlich, wenn ich zum Beispiel größere Mahlzeiten, also deutlich größere habe, nehme ich auch Bitterkräuter zu mir. Einfach eine Kräutermischung. Ah, okay. Welche letztendlich auch die Verdauung anregt und dann letztendlich auch bei der darauf folgenden Verdauung der Lebensmittel.
Okay, war ein kleiner Exkurs, nur weil ich das gerade gestern da gehört habe. Vielleicht haben es einige da draußen auch gesehen. Ich fand es sehr interessant, weil es was völlig anderes war.
Ja, wenn du auch drüber nachdenkst. Also tatsächlich ist die Bitternote wird immer mehr durch die letzte Geschmacksknospe, die quasi dazugekommen ist, nämlich Umami, also dieses Maggi.
Ja, genau.
Das quasi, ist auch drin. Quasi ersetzt. Und wir haben tatsächlich sehr viel salzig, süß und dann eben die Umami-Richtung. Aber bitter, wenn du drüber nachdenkst, was wir so täglich essen, das kommt tatsächlich sehr kurz.
Okay, aber ich hatte dich unterbrochen. Es ging ja eigentlich los damit.
Die Saisons, die Jahreszeiten.
Genau, und ich hatte dich deshalb unterbrochen, weil du erzählt hast nochmal dieses, man sitzt eben auf der Couch und diese gelangweilten Esser, die durch die Stadt laufen sozusagen. Und man denkt sich, ich schnapp mir da nochmal einen Snack. Wollte ich nur als Input, also genau solche Methoden kann man eben auch anwenden, um das so ein bisschen zu unterdrücken. Aber zurück zu dir.
Genau, das heißt, wir haben schon mal berücksichtigt, dass wir den Energiehaushalt generell einmal betrachten müssen. Was ich auch allgemein empfehlen würde, wenn wir eben bei diesem Stichwort saisonales Essen sind. Mhm. Wir haben im Sommer tatsächlich eine bessere Kohlenhydratverwertung. Mhm. Unabhängig, ob Mann oder Frau, und wir wollen jetzt auch nicht auf extreme individuelle Unterschiede der Energieverwertung jeder einzelnen Person eingehen. Aber Fakt ist, dass wir aufgrund der Sonneneinstrahlung und der verbesserten Vitamin-D-Produktion eine verbesserte Kohlenhydratverwertung haben.
Okay.
Das heißt, unser Körper kann zusätzlich zu dem Mehr an Bewegung, das stattfindet. Und aufgrund der besseren Produktion von Vitamin D, aufgrund der Sonneneinstrahlung, letztendlich auch Kohlenhydrate besser verwerten. Von daher sollte auch da ein gewisser Shift mit den Jahreszeiten stattfinden. Generell, ich bin niemand, der für Low Carb wirbt oder noch schlimmer Kohlenhydrate verteufelt. Mhm. Aber im Vergleich der Jahreszeiten macht es absolut Sinn, in den kalten Jahreszeiten, also jetzt im Herbst und Winter, die Kohlenhydrate etwas runterzufahren.
Okay. Wäre es eine Alternative, weil du gerade den Vitamin D als sozusagen Haupttrigger dafür genannt hast, wäre es eine Alternative im Winter mit Vitamin D als Zusatz externen Einnahme sozusagen zu arbeiten?
Ja, also das würde ich definitiv empfehlen. Immer in Verbindung auch mit einem Vitamin D-Test. Mhm. Also kann man letztendlich auch beim Arzt machen, wenn man sein Blut untersuchen lässt, würde ich es immer in Verbindung mit einem Test machen, weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist und auch wenn das Risiko extrem, extrem gering ist, es dennoch ein fettlösliches Vitamin ist, was bei einer Überdosierung toxisch wirken kann. Mhm. Und da macht es einfach Sinn zu wissen, wo man letztendlich steht.
Ja, okay. Ja. Aber es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Ja, eine Supplementierung definitiv. Jetzt zehren wir noch so ein bisschen von unseren Speichern, die wir hoffentlich im Sommer aufgefüllt haben. Und Januar, spätestens Februar, werden immer die geringsten Spiegel erwartet. Ja, weil das eben
klar,
die Zeit ist. Ne?
Jetzt längste Zeit.
Genau, November, Dezember, Januar haben wir nur die Speicher. Allerdings ist Vitamin D an über 300 Prozessen, also letztendlich an sämtlichen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt. Und sehr viele dieser Prozesse kriegen wir wirklich nur adäquat umgesetzt durch Sonnenlicht. Mhm. Eine Supplementierung ist ein probates Mittel, ein guter Plan B,
aber
es kann es nicht zu 100%.
Okay, das heißt also, dein Rat von gerade grundsätzlich in der Höhlenjahreszeit mehr auf Kohlenhydrate zumindest ein wenig runterzuschrauben im Vergleich zum Sommer, ja, steht. Punkt 1. Okay.
Genau. Mhm. Wir haben generell eben den Energiehaushalt, das heißt da durchaus mit 10 bis 15 und je nachdem, wie viel Bewegung dann wegfällt, bis zu 20% generell den Energiehaushalt runterschrauben. Und damit hätten wir schon eine der zwei sehr wichtigen Komponenten. Also wir haben in der Ernährungswelt, sage ich mal so, zwei Lager, die mehr oder weniger gegeneinander kämpfen, wenn es um das Thema Gewichtsverlust vor allem geht. Warum geht es so viel um Gewichtsverlust? Naja, wir leben in einer übergewichtigen Gesellschaft und die meisten von uns müssen eher ein paar Kilos verlieren als draufpacken.
Ja.
Und wir haben zwei Lager. Das eine Lager spricht nur vom sogenannten KIKO-Modell, Calories in, Calories out.
Okay.
Das heißt, es geht letztendlich nur CICO.
Ja.
Da entspringen so Diätformen wie jetzt komme ich mit dem nächsten Kürzel, IFM, if it fits your macros.
Okay.
Das heißt, solange du nach einer mathematischen Berechnung deinen Kalorienhaushalt beachtest, sagen wir mal, nach einer Formel brauchst du 1800 Kalorien und du nimmst genau 1800 Kalorien zu dir, ist alles irgendwie im Lot, im Gleichgewicht. Das heißt, das eine Lager konzentriert sich nur auf den Energiehaushalt.
Mhm.
Und auf die Kalorien, die reinkommen ins System und die Kalorien, die du verwertest.
Jetzt muss man aber fairerweise sagen, wer überprüft das schon so in der Form? Also, wer überprüft schon, wie viele Kalorien er aufnimmt? Oder
ja, also dann landen wir tatsächlich beim sogenannten Tracking, also Kalorien tracken, wo man mit einer App arbeiten könnte, müsste, also macht einfach am meisten Sinn, es ist dann am einfachsten. Entweder arbeitet man mit einer Küchenwaage oder hat mit der Zeit so viel Erfahrung gesammelt, dass man Mengen sehr gut abschätzen kann.
Okay, aber das ist ja im meisten wahrscheinlich schon zu aktiv, würde ich mal sagen.
Es ist auf Dauer. Oder andersrum gesagt, um irgendwo ein Gefühl für den persönlichen Bedarf anhand von Mengen zu ermitteln, macht es für einen gewissen Zeitraum absolut Sinn.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand wirklich sehr, sehr klare Ziele hat, die irgendwo an die Körperkomposition gebunden sind, versuche ich zumindest an gewissen, wenn es möglich ist, an gewissen Baustein zu arbeiten und das Tracking mit einzubauen in den Alltag. Es ist aber nie mein Ziel, das als langfristige Methode zu etablieren, weil es doch anstrengend ist.
Okay.
Also lass dir das von jemandem gesagt sein, der ohne Probleme auch ins schicke Restaurant gegangen ist mit seiner Küchenwaage, nämlich die Person, die dir gegenüber sitzt.
Ehrlich? Du bist mit der Küchenwaage?
Absolut. Und jetzt musst du dir noch vorstellen.
Was hast du denn da gemacht?
Das Essen abgewogen. Und die einzelnen Komponenten abgewogen.
Im Ernst?
Im Ernst.
Du bist im Restaurant in die Küche gegangen und hast das Essen gewogen?
Also nicht in der Küche, sondern wenn das Essen an den Tisch gelegt wurde.
Okay, aber das ist doch, dann hast du, also Moment, dann hast du den Teller auf eine Waage gestellt?
Genau.
Hast den abgezogen?
Ja, oder hab auch einen zusätzlichen leeren Teller
vorher gewogen,
gefragt.
Weißt du, ja.
Genau, wie viel der wiegt und dann eben geguckt, was für Komponenten sind. Und jetzt musst du dir doch vor Augen führen, dass ich mit meiner besseren Hälfte am Tisch sitze und wir beide das so machen. Weil wenn, dann gehen wir alles gemeinsam.
Also das heißt, ihr habt dann das Essen gewogen und dann hat
und dann saßen wir dann mit unserer Tracking-App und haben das eingetragen.
Okay.
Also verstehe mich, weil das klingt, jetzt wenn ich selbst drüber rede, klingt das total verrückt. Und jetzt würde ich es nicht mehr machen. Mhm. Aber
ich muss schon sagen, wenn ich dich damals neben mir am Tisch gesehen hätte, hätte ich den einen oder anderen Spruch kassiert.
So bestimmt. Aber Mo, ich bin Ernährungswissenschaftler, das ist mein Leben. Und alles, was ich auch an Wissen, an Erfahrungen kommuniziere, möchte ich ja auch selbst erlebt haben. Sonst kann ich ja gar keine Erfahrungen
weitergeben. Nee, verstehe ich. Also das ist dieses Kigo.
Ne? Genau, da geht es letztendlich ums Calories in, Calories out, Kalorien tracken. Und solange wir irgendwo die Kalorienmenge, die wir brauchen, aufnehmen und vielleicht das auch auf die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße runtergebrochen, dann ist alles im Lot. Das ist das eine Lager. Das andere Lager wiederum sagt, ist alles Blödsinn. Wir können den Körper nicht mit einer mathematischen Formel gleichsetzen. Und die Qualität der Lebensmittel auf hormoneller Ebene vor allem betrachtet, spielt eine viel größere Rolle. Mhm. Das heißt, wir können durchaus weit über das, was man theoretisch errechnen würde, weit darüber hinaus essen, solange es denn die richtigen Lebensmittel sind. Mhm. Das heißt, ganz banal ausgedrückt, Berge an Gemüse statt Zucker en masse.
Okay.
Ich kann dir sagen, nach mittlerweile 10 Jahren Erfahrung und Coaching und wirklich Arbeit in dieser Welt, du brauchst beide Lager. Du brauchst beide Komponenten, sofern du deine Ziele wirklich mit Sinn angehen möchtest. Mhm. Denn du brauchst definitiv ein Kaloriendefizit. Okay. Das heißt, wirklich rein mathematisch betrachtet, musst du in dein System weniger Energie einführen, als du verbrauchst. Du brauchst
4000 Kalorien und deswegen solltest du auf jeden Fall weniger als 4000 Kalorien erstmal zu dir nehmen. Das ist schon mal, würdest du sagen, das ist schon mal Regel Nummer 1 und die gilt auch tatsächlich für alle, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn.
Absolut. Ansonsten.
Aber da, Moment mal, ganz kurz, muss ich zwischenfragen, weil wenn wir jetzt sozusagen heute mal eine Ratgeberfolge, wie nehme ich ab bis Weihnachten sozusagen haben, wie gesagt, ich frage für einen Freund, dann ist es doch so, dass ich also als erstes einmal für mich herausfinden müsste, tatsächlich, wie viel Kalorienbedarf habe ich eigentlich am Tag?
Ja, das wäre der erste
Schritt. Überhaupt mal beschäftige, weniger aufzunehmen. Weil, ich sag mal so, die Logik, in der viele hantieren, also zumindest um mal so aus meiner Praxis zu sprechen, die ist ja doch eher eine gefühlte. Also, ich sag mal, ich weiß, wie sich so ein normaler Tag bei mir so anfühlt, sowohl in Bezug auf Bewegung als auch in Bezug auf Ernährung. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel für mich sage, ich habe irgendwie Lust, ich würde mal wieder 1-2 Kilo runter, dann...
Du meinst deinen Freund?
Wenn der Freund von mir das mir immer erzählt hat, dass er das vorhat, dann sagt er immer, okay, dann würde er, also ich rate ihm dann, wenn ich so das machen würde, was ich ja absolut nicht mache, weil warum?
Wozu
denn auch? Genau, absolut völlig wozu. Nein, wenn ich das machen würde, dann würde ich so mein Verhalten als Maßstab nehmen, ohne dass ich jetzt Kalorien zähle oder irgendwas, aber ich würde es als Maßstab nehmen und würde einfach versuchen, über einen konsequenten Zeitraum das weniger zu machen. Also, dass ich werde trotzdem noch mittags essen gehen, aber ich würde tatsächlich gucken, dass ich mir eben nicht eine Currywurst-Pommes bestelle. Und ich würde weiter auch abends essen und ich würde auch wahrscheinlich so weiter auch noch ein Glas Rotwein trinken. Irgendwie, oder mein Freund würde jeden zweiten Abend noch ein Glas Rotwein trinken, aber ich würde das in dem Fall eben dann schon, wie gesagt, ein bisschen drauf achten und dann würde ich mir halt abends einen Salat machen mit ein bisschen Pute oder so oder auch nicht oder wie auch immer. Also und ich würde tatsächlich auch dann sagen, okay, dann verzichte ich ein bisschen auf Schokolade oder so, was ich dann abends ab und zu mal snacke. Aber ich würde das jetzt, in meinem bisherigen Leben habe ich das selten über tatsächliche Parameter gelöst. Mhm. Und jetzt hatten wir ja eben schon den Fall, lass uns das noch einmal kurz für die alle da draußen machen, die sagen, ey, ich hätte da aber tatsächlich mal Bock drauf. Was ist jetzt, vielleicht hast du es auch schon gesagt und ich habe nicht richtig zugehört, das soll bei mir manchmal vorkommen. Was ist denn jetzt der beste Weg, um wirklich diese Kalorien einmal, also diesen Bedarf für sich einmal herauszufinden?
Letztendlich ist es ja recht simpel. Du brauchst eine Formel, mit der du das errechnest. Mhm. Die Formeln, die wir da draußen haben, nach bestimmten Physikern benannt, Harris-Benedict-Formel zum Beispiel wäre die eine, Catch-McArdle. In der Regel brauchst du deine persönlichen Parameter wie Alter, Geschlecht, Körpergröße, Gewicht.
Schick da auf jeden Fall nochmal zu den beiden was rüber, dass wir es in die Shownotes packen.
Ja, genau. Und letztendlich packst du deine Werte in die Formel und die Formel errechnet dir erstmal deine sogenannte basale metabolische Rate, also das, was du an Energie umsetzt, um zu überleben. Um alle lebensnotwendigen Mechanismen im Körper letztendlich aufrechtzuerhalten. Diesen multiplizierst du, diesen Wert, dann mit deinem sogenannten PAL, dem Physical Activity Level. Mhm. Das ist ein Wert zwischen 1,0 und 2,0 in der Regel. 1,0 wäre der Rentner, der nur im Bett liegt. Mhm. 2,0 wäre der Profisportler mit 2 Einheiten am Tag und auch durchaus Bewegung im Alltag.
Okay.
Und irgendwo dazwischen siedelst du dich als Individuum ein. Und hast dann dementsprechend deinen sogenannten TEE, also dein T, Total Energy Expenditure. Das, was du an Energie tatsächlich umsetzt. Mhm. Jetzt hast du eine Zahl stehen, wie die letztendlich deine aufgenommene Kalorienmenge dir wiedergibt. Und je nachdem, was deine Zielsetzung jetzt ist, Gewicht halten, bleibst du bei dem Wert, Gewicht reduzieren, würde ich mit 10 bis maximal 20% einsteigen, bei den Damen etwas weniger, 10 bis 15, bei den Männern. Wir können aufgrund unserer besseren hormonellen Balance da etwas radikaler ran, kann es bis zu 20% weniger sein und dann dementsprechend haben wir unser Kaloriendefizit ermittelt. Mhm. In die andere Richtung kann es genauso gehen, ich möchte aufbauen, im besten Fall natürlich Muskulatur und nicht Fett, arbeite ich mit einem Kalorienüberschuss. Mhm. Das heißt, ich rechne 10 bis 15% dann letztendlich drauf.
Okay. Jetzt kann was ich jetzt nicht einfach nur durch mehr Essen entsteht, sondern da, wenn ich Muskeln umwandle, dann muss natürlich auch was anderes passieren. Ne?
Wie du schon beschrieben hast, für die meisten erscheint dieser Weg sehr kompliziert und mit sehr viel mehr Arbeit verbunden, was es auch tatsächlich ist. Und da ist letztendlich nur die Frage für jeden persönlich, wie viel ist es mir wert, wie viel Arbeit ist es mir wert? Und es geht mit der Zeit. Also zu der Zeit, wo ich dann im Restaurant mit meiner Freundin die Teller abgewogen habe, da war das Tracken so in Herz und Nieren übergegangen, dass wir selbstverständlich mit jeder Mahlzeit gemacht haben. Und ich kann dir auch sagen, dass es insofern notwendig war, weil ich nach 2 Jahren des Trackings meine Waage in mir eingebaut hatte und dir ganz genau sagen kann, ich würde mal behaupten, mit plus minus 100, 150 Kalorien, wie viel ich jeden Tag zu mir nehme.
Krass.
Ohne irgendwas zu tracken. Aber dafür war eben diese sehr extreme Zeit notwendig. Mhm. Mein Ziel, mein Wunsch wäre es, dass wir dieses Kaloriendefizit tatsächlich viel intuitiver hinbekommen, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Das Problem, das ich nur sehe, ist, dass die meisten Personen, auch mit denen ich zusammengearbeitet habe, die meisten von uns so weit entfernt, so distanziert von ihrem Körper, ihren Körpersignalen sind, dass sie gar nicht so richtig einschätzen können, wie viel brauche ich, was brauche ich, wann brauche ich es. Nicht zuletzt auch aufgrund des ständigen Snackens, weil da verlierst du letztendlich auch den Überblick, wie viel du letztendlich aufgenommen hast.
Macht es Sinn, mal sich so eine Woche zu dokumentieren, was man gegessen hat?
Es macht absolut Sinn und das ist tatsächlich die minimale Dosis an Arbeit, die ich jedem empfehlen würde, eine Woche mal ein Ernährungstagebuch zu führen und in dieser Woche, besser eigentlich 2, auch das Körpergewicht mit zu protokollieren, tatsächlich jeden Tag. Mhm. Wenn wir in dieser Zeit das Gewicht halten, plus minus 200 Gramm, können wir davon ausgehen, dass das, was wir auch in dieser Zeit gegessen haben, unserem Energiesoll entspricht. Und dann, wenn ich das eben vor Augen visuell wirklich habe und mir anschauen kann, was habe ich tatsächlich gegessen, weil du weißt, was du heute noch gegessen hast oder gestern, aber wahrscheinlich nicht, was du letzte Woche Montag gegessen hast. Genau, aber wenn du das eben optisch vor dir liegen hast, kannst du ja genau sehen, wo du stehst und wie viel du gegessen hast und dann einen etwas strukturierteren Plan für dich selbst festlegen. Okay, ich habe mittags mein Salat bei Dean & David geholt oder keine Ahnung, meinen Mittagstisch beim Italiener gehabt und zum Dessert gab es die Panna Cotta. Gut, ich kann schon mal diese Panna Cotta weglassen. Alles andere lasse ich erstmal, wie es ist, aber nur durchs Reduzieren dieser Panna Cotta. Und am nächsten Tag war es, ich weiß nicht, das Franzbrötchen oder der Grießpudding.
Okay,
allein dadurch reduziere ich ja schon mal pro Tag 150 bis 200 Kalorien.
Klar, aber mal kurz nur, also ich protokolliere das jetzt eine Woche erstmal nur, dann sehe ich, okay, das, was ich jeweils pro Tag gegessen habe und sehe, was ich auf die Waage bringe. Und wie du sagst, vielleicht kann ich sogar schon Kleinigkeiten wie so einen Nachtisch hier oder da mal weglassen, habe also direkt eine Lösung. Aber jetzt ist es ja auch so, oder vielleicht sagst du doch, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt automatisch abnehme, nur weil ich die Kalorienaufnahme verringere, oder? Ich meine, so, und wir wollen ja jetzt nicht hier Kindergartenlehre betreiben und sagen, ja, man muss aber auch Sport machen. Und wenn man dann Sport macht, dann nimmt man ab. Ja, wissen wir alles. Mir geht es ja wirklich heute so ein bisschen konkreter darum. Mhm. Deswegen hatte ich auch vorhin so Problemzonen angesprochen. Und ich will da auf was ganz Spezielles hinaus, nämlich zum Beispiel die Frage, also wir haben jetzt sozusagen die Grundvoraussetzung abgesteckt. Ja,
also die eine Komponente tatsächlich, ne? Also den Energiehaushalt. Und du hast es ja schon angesprochen, dann geht es so ein bisschen in die hormonelle Richtung, denn Fakt ist, wir brauchen das Kaloriendefizit, um in dem Fall Gewichtsverlust den Körper in die Richtung des Gewichtsverlustes zu bringen. Genau. Aber dann brauchen wir letztendlich die hormonelle Balance des Körpers, um letztendlich den Körperfettverlust in die Richtung zu bringen.
Genau, das meine ich mit Voraussetzung. Also wir haben quasi dafür gesorgt, wir wissen, wir haben 15 bis 20% weniger Bewegung im Alltag im Winter. Wir haben dafür gesorgt, dass wir erstmal wissen, wie ist unser Kalorienbedarf. Wir haben eine Woche ein Ernährungstagebuch geführt. So, jetzt wissen wir Bescheid, vielleicht verzichten wir schon auf die angesprochene Panna Cotta. Wir haben die Grundvoraussetzung erstmal gelegt. Jetzt würdest du als Ernährungswissenschaftler, okay, das hast du jetzt erstmal vernünftig gemacht. So, aber wenn du jetzt abnehmen willst, dann, und jetzt kommt's, und jetzt kommt der zweite Teil, der wichtige Teil, oder nicht wichtigste, aber auch ein wichtiger Teil. Und dann spricht man gerade so im Alltagsslang immer wieder von Verbrennung, also von Verbrennen. Man muss Fett verbrennen. Wie verbrennt man Fett? Indem man zum Beispiel Sport macht und in eine gewisse Phase kommt, in der man wirklich anfängt, Fett zu verbrennen. Und da glaube ich, behaupten zu können, aus meiner Erfahrung im Sport, dass da der größte Trugschluss besteht. Weil viele Leute, viele denken, ich habe heute Sport gemacht, das heißt, das war wichtig, oder ich mache vielleicht sogar dreimal die Woche Sport, also nehme ich jetzt auch ab. Ich werde jetzt abnehmen. Mhm. Und da ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil beim Sport man nicht automatisch abnimmt und schon gar nicht Fett abnimmt. Also, und ich glaube, dass da würde ich jetzt gerne noch einmal sozusagen im Schlussdrittel des Podcasts heute darauf eingehen, sind die Trigger im Sport, bei denen ich wirklich abnehme und wo nehme ich nicht ab? Und ich steige mal ein mit der Frage, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich laufe mich 10 Minuten warm und dann mache ich ich mache Kraft, also ich mache einfach ein Workout, was ich mir vorher zurechtgelegt habe, oder ich mache Gymnastik oder so, das ist keine Methodik, bei der ich automatisch Fett verbrenne. Wie ist die Belastung, bei der ich Fett verbrenne? Das ist meine Frage.
Okay. Dann kann ich dir erstmal sagen, dass also generell Sport oder Training, das, was wir bewusst wahrnehmen, wo wir sagen, ich gehe jetzt zum Sport.
Genau, also nicht die Bewegung am Tag.
Nein, sei es ins Fitnessstudio oder laufen, ich gehe laufen oder ich mache auch einen Teamsport.
Paragliden.
Zum Beispiel in Hamburg.
Weiß nicht. Keine Ahnung. Haben nie gemacht.
Ist die am wenigsten notwendige oder andersrum gesagt nicht die Grundlage für den Fettverlust. Mhm. Die wichtigste Bewegungskomponente für den Gewichtsverlust und wenn wir immer noch unser Ziel oder das Ziel deines Freundes natürlich im Blick haben, den Fettabbau. Die wichtigste Bewegungskomponente ist wieder dein schon angesprochener Need, also deine Bewegung im Alltag. Mhm. Der Trugschluss ist der, dass wir zum Training gehen. Durchaus konsequent und 3, vielleicht auch 4-mal die Woche. Fakt ist aber, dass wir im Training, selbst wenn es ultra anstrengend ist und uns eine Stunde auf gut Deutsch den Arsch aufreißen, verbrennen die meisten von uns, je nach auch Trainingsstand, also wo sie stehen, zwischen 4 und vielleicht 800 Kalorien. Mhm.
Ja, das tatsächlich muss ich sagen, wenn ich auf dem Laufband gelaufen bin im Training, haben wir nicht so oft gemacht auf dem Laufband, meistens draußen, aber wenn, und man macht diesen Kalorienzähler an, ist das tatsächlich immer relativ frustrierend, weil selbst wenn man eine Stunde joggt, wie du sagst, kann ich irgendwie auf 750 Kalorien verbrennen, wo man so denkt, okay, das ist irgendwie ein Brötchen.
Ja, und wenn du darüber nachdenkst, ein Snickers hat knapp 300 Kalorien oder sogar leicht drüber, ich glaube 323. Mhm.
Das heißt,
sonst sich auf die Zahl festnageln. Ich sehe schon die Ersten das gleich überprüfen.
Ja, klar.
Jetzt hast du eine Stunde den Arsch aufgerissen und danach kommt ja noch das Belohnungszentrum, ja, was dir sagt, jetzt hast du was verdient. Na, jetzt überleg mal, du hast diese eine Stunde Training mit zwei Snickers wieder drin.
Ja.
Das heißt, da vom Gleichgewicht eben, was wieder die Energieaufnahme und die Energieverbrennung angeht, steht das ja in keinem Verhältnis. Das heißt, selbst wenn wir sehr regelmäßig trainieren, schaffen wir nicht den Energieumsatz, den wir bräuchten, um dann dementsprechend so viel essen zu wollen, wie wir wollen.
Mhm. Aber was heißt das? Das heißt, du sagst ja auch nicht, wir sollen nicht mehr zum Training gehen.
Nein, ganz und gar nicht. Fakt ist aber, dass die Bewegung im Alltag, und da wirklich, das klingt so banal, aber wir haben verlernt, uns im Alltag zu bewegen.
Okay.
Komplett. Und vor allem jetzt im Winter, es wird ja nicht besser. Es ist kalt, dunkel und nass draußen. Wir stehen auf, wir setzen uns an den Küchentisch. Wir
steigen auf den E-Scooter.
Auf den E-Scooter. Wir steigen ins Auto, wir steigen in den Fahrstuhl, wir setzen uns auf unseren Bürostuhl. Und dann das Ganze wieder andersrum.
Aber wie kann man es ändern?
Also was Bewegung im Alltag implementieren. Das heißt, ich würde jedem, und das ist die wichtigste Komponente, vor allem, weil wir da auch definitiv für die Grundlage, nämlich für die Gesundheit, was Gutes tun.
Also zum Beispiel, keiner da draußen wird jetzt in den nächsten zwei Wochen, das ist ein Befehl,
den
Fahrstuhl nehmen.
Genau.
Treppenstein.
Wenn es einen Tipp gibt, den ich jedem geben möchte für die nächsten sechs Wochen, acht Wochen, was auch immer als Ziel vorgesetzt wird, sieh zu, dass du jeden Tag 10.000 Schritte machst.
Das kann man ja auf den Smartphones heute.
Genau, also ich habe auch einfach mein Smartphone.
Warte, ich muss mal kurz gucken.
Leider, guck mal, ich mache dasselbe.
Ich mache mal Live-Tracking, ob das in den letzten Tagen auch nur im Ansatz bei mir gekommen ist. Okay, pass auf, das lese ich nicht mal vor. Die letzten vier Tage lese ich nicht mal vor.
Na?
Da komme ich nicht mal auf 3.000 Schritte zum Teil.
Siehst du, und nicht falsch verstehen, also ich möchte jetzt nicht angeben, sondern als gutes Beispiel vorangehen. Wenn du dir die letzten Tage bei mir anguckst, ist mit 15.000 ist das der geringste Tag. 16, 18, 20. Ich arbeite dafür. Also wie ich meinte, morgen Teil meiner Morgenroutine ist gleich ein Spaziergang. Jetzt von Harvesterhude hier in die Schanze bin ich auch zu Fuß gekommen.
Ehrlich?
Ja, ja. Also wie gesagt,
dass das geht.
Wenn ich das Auto nicht benutzen muss, tue ich es auch nicht. Okay, und ich plane meine Meetings und meine zum Beispiel sämtliche Telefonkonferenzen, alles in meine Walking Time.
Das ist echt eine Katastrophe bei mir.
Ich sehe schon.
Das ist dramatisch, muss ich sagen.
Ihr müsstet Moos Gesicht jetzt sehen.
Ich komm auch mal. Oh, 11.000.
Ah, wow. Wann war das?
14.09.
So weit muss es wow. Da hinten scrollen?
Ja. Okay, also ich gehe wenig. Oder andersrum gesagt, nein, weißt du was, ich formuliere es sehr positiv, ich habe einfach nicht immer mein iPhone dabei.
Oder so rum.
Ja, so.
Ja, ich muss auf der anderen Seite leider zugeben, dass mein Telefon immer bei mir ist, also dementsprechend ist das Ergebnis
auch.
Recht genau.
Aber zurück zum Thema, Entschuldigung, das war ein Zwischenschritt, weil du hast ja im Grunde genommen mit vollkommen recht, wie man an meiner Auswertung sieht, gesagt, dass es das schlau ist, mal zu beachten, wie viele Schritte mache ich am Tag. Ja. Und du sagtest 10.000 Schritte am Tag, das muss eigentlich so das
absolut
Ziel sein.
Absolut, das sollte also checkt eure iPhones.
Wer hat das in den letzten drei Wochen geschafft? Pass auf, wir machen ein kleines Gewinnspiel draus. Wenn uns jemand einen Screenshot schicken kann, wirklich beweisen kann, dass er in den letzten drei Wochen jeden Tag über 10.000 Schritte gemacht hat, dann überlegen wir uns einen geilen Preis.
Das finde ich gut, da bin ich dabei, auf jeden Fall. Das, ich bin mal gespannt, wie viele Nachrichten da reinkommen.
Ja, ich auch gespannt. Ich rechne mit null.
Mal sehen. Das wird schwierig. Aber das ist wirklich, wenn es darum geht, jetzt in diese Gleichung des Fettverlustes, Bewegung, Training, wie auch immer wir das nennen wollen, reinzubringen, dann sage ich jedem, beweg dich im Alltag. Das ist die Komponente, die Bewegungskomponente, die letztendlich den Fettverlust oder den Gewichtsverlust in die Richtung des Fettabbaus bringt.
Okay, und wie kann ich das mit Training dann noch supporten am besten?
Die Bewegungskomponente im Alltag ist letztendlich das, was dein Energiehaushalt berücksichtigt. Das Training dient letztendlich nur dazu, deinen Körper in die jeweilige Richtung, nämlich entsprechend deiner Zielsetzung, zu modellieren.
Okay. Möchtest also du Beispiel Sit-Ups.
Genau, möchtest du Muskeln aufbauen, dann mach Krafttraining. Willst du ein besserer Läufer sein? Willst du laufen? Bereitest du dich auf das nächste Hyrox-Event vor? Brauchst du wahrscheinlich einen Mix aus aeroben Cardio-Einheiten und Kraft-Ausdauer-Zirkeln.
Was ist mit so Thesen wie, früher hieß es immer so, also wenn du Fett verbrennen willst,
20 Minuten.
Bei uns im Training ist es tatsächlich, glaube ich, immer sogar 45 Fahrrad oder mindestens 35 Laufen.
Ja.
Ab dann würde der Körper überhaupt erst in den Fettverbrennungsmodus kommen.
Ja, also ich kann mich an sehr frühe Fitnesszeiten erinnern, wo ich auch mindestens 20 Minuten auf dem Stepper verbracht habe. Da war ich noch sehr jung und sehr dumm und naiv. Nein, Fakt ist, dass der Körper zu jedem Zeitpunkt einen Energiemix bezieht, um den Körper letztendlich am Laufen zu halten. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt beziehen wir sowohl Kohlenhydrate, Fette als auch Eiweiß als Energiequelle. Je nachdem, wie die Belastung aussieht, also wie schwer sie ausfällt, präferiert der Körper dann eher Fette oder eher Kohlenhydrate. Also ganz pauschal gesagt, je intensiver und kürzer die Belastung ist, also ein Sprint, werden eher Kohlenhydrate bevorzugt als sogenannte schnelle Energiequelle.
Die verbrannt werden?
Oder? Genau, okay. die als Energiequelle zur Verfügung stehen, ja. Also dementsprechend irgendwo verbrannt werden müssen. Je moderater die Belastung ist und je länger sie auch andauert, umso eher beziehen wir Fette, was auch absolut Sinn macht, wenn du bedenkst, wie
so Speicher,
die gering man, genau ja. unsere Kohlenhydratspeicher letztendlich sind und wie groß unsere Fettspeicher.
Okay, also ist das Beste.
Aber diese 20-Minuten-Regel oder 45-Minuten-Regel, die ist kompletter Nonsens.
Okay, sehr interessant, das hilft mir sehr. Ich habe tatsächlich, ist auch 10 Jahre her oder so, aber dann in den Trainingsphasen bin ich 1:20 gelaufen, weil es hieß, man ab 35,
35. Ich wette, da draußen gibt es noch
Scheiß sparen können.
Extrem viele Leute, die das.
Kacke. Das naja, okay. Also, aber das heißt also, ich kann die beste Form, um den Prozess, den wir jetzt sozusagen ja hier versuchen, im Gesamten zu beschreiben, also sprich, ich habe die Grundvoraussetzung geschafft und jetzt unterstütze ich mit Training, ist eigentlich, indem ich langsame Läufe tatsächlich mache, um an die Fettspeicher ranzukommen oder zumindest so eine langsamere, ausgewogene Bewegung und indem ich trotzdem aber auch vielleicht in kürzeren Intervallen arbeite zwischendrin, ob im Kraftbereich oder Laufbereich, ja. um den Kohlenhydratspeicher so ein bisschen anzufressen.
Ja, also wenn wir das jetzt wieder so ein bisschen im Kontext der Ernährung vielleicht betrachten. Wir reden ja sehr häufig vom Stoffwechsel und wie wir dann letztendlich Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße beziehen und diese als Energiequelle nutzen können. Und da heißt es immer schneller Stoffwechsel, langsamer Stoffwechsel und mein Stoffwechsel ist so schnell, ich kann essen, was ich will. Mein Ziel ist es immer, mein Kunden oder generell, was ich als Wissen vermitteln möchte, wir wollen keinen schnellen Stoffwechsel. Mhm. Weil letztendlich ein schneller Stoffwechsel nur dazu führt, dass wir schneller hungrig werden, mehr essen müssen und das dementsprechend auch durchaus fürs System stressig werden kann. Ein langsamer Stoffwechsel ist genauso wenig förderlich, weil wir dann in der Regel auch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Was wir wollen, ist ein flexibler Stoffwechsel. Okay. Das heißt, unser Körper sollte imstande sein, je nach Belastung, die wir verspüren, sitzen, gehen, anstrengendes Training,
auf Speicher
tanzen
zurückzugreifen.
Gehen. Okay. Genau, auf die jeweiligen Energiespeicher.
Aber dafür muss ich ja auch alle Speicher oder alles sozusagen trainieren. Also genau. Deswegen dieses ausgewogenere
Training. Und das meine ich damit. Also damit wir einen flexiblen Stoffwechsel erreichen, müssen wir natürlich erstmal schauen, dass das hormonell alles irgendwo im Lot ist. Das heißt, unsere Thyroid, jetzt fehlt mir das deutsche Wort leider.
Ich kann dir nicht helfen.
Nee, was sitzt denn hier, wovon... was die Leute immer sagen, meine...
Speiseröhre?
Nee, meine Schilddrüse.
Schilddrüse.
Thyroid, irgendwie. Ja. Also wenn man nur englische Studien ständig liest, dann fehlen manchmal...
Lass das da draußen.
Genau. Viele sprechen dann, ja, meine Schilddrüse macht dich mit und häufiges Problem, vor allem in der Darmwelt, ist dann eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Also da sollten wir schauen, dass hormonell irgendwo alles in der Balance liegt. Aber dann dementsprechend sollten wir alle Nährstoffe beziehen. Mhm. Deswegen macht für mich eine Ernährung, wo wir jetzt komplett die Kohlenhydrate streichen oder komplett Fette streichen, wenig Sinn, weil unser Körper ja niemals lernt, mit diesen Nährstoffen wirklich umzugehen.
Aber dann erklärt das jetzt für mich tatsächlich so auch zum ersten Mal nochmal ausführlich diesen Satz, von dem du so häufig sagst, warum du nicht so ein Fan oder warum du es für dich überhaupt keinen Sinn machst, auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil es darum gar nicht geht. Im Gegenteil, wir brauchen sie
gewissen Mengen. Ja, absolut. Wir müssen ja unseren Stoffwechsel irgendwo schulen. Und wie soll er denn lernen, mit Kohlenhydraten umzugehen, wenn wir einfach sagen, nee, die kriegst du jetzt nicht mehr?
Okay, ich finde es total faszinierend, weil es macht einfach mega Sinn. Und trotzdem frage ich mich, sind das dann als Dummköpfe da draußen, die das vorschlagen? Die sagen
sehr viele. Okay. Nein, also wir müssen das Ganze ja in einem gewissen Kontext sehen.
Ja.
Und Fakt ist, dass unsere westlich geprägte Ernährung von Kohlenhydraten, vor allem von schlechten Kohlenhydraten, nämlich Zucker und dann häufig in der Verbindung mit gehärteten Fetten, also die ganze Fastfood-Industrie, wir werden ja überflutet mit Kohlenhydraten. Mhm. Und definitiv würde es sehr vielen da draußen gut tun, weniger Kohlenhydrate zu essen,
als
sie
es
jetzt
tun.
Und in diesem Kontext macht die Empfehlung von weniger Kohlenhydraten Sinn. Okay. Aber jetzt wirklich alle Kohlenhydrate, wo ja auch Gemüse richtig. Und Obst zählt, Vollkornprodukte, also vollwertige, komplexe Kohlenhydrate zu verteufeln, das ist sehr sinnlos, sehr sinnlos und wirklich so eine Scheuklappenperspektive.
Pass auf, lass uns einmal zusammenfassen, weil wir sind schon wieder...
Wahnsinn, das geht immer so schnell, ne?
Wir sind,
lass mich nur einen Punkt zu Ende führen mit eben diesem flexiblen Stoffwechsel, weil so wie wir dem Körper alle Nährstoffe zuführen wollen, damit er auch lernt, damit umzugehen, macht es auch Sinn im Training, unterschiedliche Belastungskomponenten mit einzubauen, damit der Körper auch da lernt, unterschiedliche Energiequellen, nämlich vor allem Fette und Kohlenhydrate, auch beziehen zu können. Das heißt, der Pumper da draußen, der nur im Maximalkraftbereich unterwegs ist, der wird sich gut darin tun, auch mal einen lockeren Cardio-Lauf zu machen, also eine lockere Alsterrunde, sage ich mal. Und genauso macht es wiederum Sinn für den Ausdauerathleten, mal ein paar Gewichte zu stemmen, eher im Bereich von 5 bis vielleicht 10 Wiederholungen.
Okay. Ja, krass. Es ist so, weiß nicht, so einleuchtend, aber man hat sich irgendwie nie so richtig mit beschäftigt.
Ja, also wir sind ja sehr einfach gestrickt und du hast ja, wie so viele da draußen, den Kopf voller Informationen zu ganz anderen Themen. Und da fällt es natürlich deutlich einfacher, gewissen Dogmen einfach den hinterherzulaufen und die zu glauben, vor allem wenn sie dann noch irgendwie mit einer Studie hinterlegt wurden. Und wir kriegen ja letztendlich von der Presse über Social-Media-Kanäle nur die Schlagzeile an den Kopf geworfen. Genau, und dann haben wir wieder unsere 7-sekündige Aufmerksamkeitsspanne. Das speichern wir ab, damit sind wir zufrieden. Und gut ist, und das kann man uns Menschen auch nicht irgendwo jetzt nur schlecht reden. Weil
wenn wir sagen, müssen, meinen wir natürlich die anderen.
Ja, absolut, also ich bin da die Ausnahme. Nein, aber dementsprechend hoffe ich ja, dass wir eben mit diesem Podcast dafür ein bisschen mehr Klarheit sorgen können und ein bisschen mehr Substanz in diesem Wissen.
Wir sorgen vermitteln. Für die Klarheit, die Leute müssen sich nicht
so anhören. So ist es.
Fassen wir mal zusammen. Oder ich versuch's mal. Und du sagst, wenn ich was vergesse. Also, wir wollen... das Ziel ist grundsätzlich jetzt Richtung kalte Jahreszeit ein bisschen aufs Gewicht zu achten, vielleicht sogar ein paar Kilo abzunehmen. Und dafür muss ich erstmal grundsätzlich wissen, dass ich schon mal 15-20% weniger Energie verbrauche beziehungsweise mich weniger bewege im Alltag, was ein Riesenproblem ist. Wir empfehlen dafür, mindestens mal darauf achten, 10.000 Schritte pro Tag zu machen. Das ist erstmal schon mal so ein ganz guter Standard. Aber das Bewusstsein erstmal ist auch wichtig. Dann empfehlen wir, grundsätzlich mal so ein Wochentagebuch in Bezug auf Nahrungsaufnahme zu führen. Also was habt ihr gegessen? Einfach mal notieren und dabei parallel das Gewicht kontrollieren beziehungsweise dazu notieren. Und dann schon mal gucken, gibt es da Sachen, die man einfach so weglassen kann, die für die nächste Woche, sodass das Blatt nicht mehr ganz so voll geschrieben ist, gleich wie in der ersten. Damit hätten wir so ein bisschen die Grundvoraussetzung geregelt. Dann passen wir, wie gesagt, diese 10.000 Schritte im Bestfall erstmal an, gucken, dass wir Verbot nicht mehr den Fahrstuhl nehmen, die nächsten 6 Wochen.
Selbst wenn das Büro im 4. Stockwerk liegt.
Richtig, selbst dann. Bei mir ist es im 4. Stock. Also werden wir darauf verzichten und denkt, in dem Moment, wo ihr in den Fahrstuhl einsteigt, werdet ihr ab sofort an Mischek und mich denken. Und dann werden wir euch fragen, eieiei, Teufel links, wo ist der Engel, der mir sagt, ich darf es doch machen. Und wir werden in dem Moment natürlich uns bei euch melden, sofort. Nein. Also, das sind so die Grundvoraussetzungen. Dann wollen wir das Training, was ihr macht, und wir gehen davon aus, dass es so 1-2 Mal mindestens die Woche passiert, vielleicht sogar mehr, dass das ausgewogen ist. Auch an all die da draußen, die jetzt 3-mal die Woche sagen, ich gehe 3-mal die Woche raus zum Laufen, das ist irgendwie super. Aber versucht es doch abzuwechseln, versucht ruhig mal einen Intervalllauf vielleicht einzustreuen, statt der einfachen, in Anführungsstrichen, Alsterrunde oder der Runde, wo auch immer ihr lebt, um welchen See auch immer ihr lauft oder um welchen Stadtpark. Also vielleicht mal Intervall einbauen, vielleicht auch mal einfach rausgehen, die Laufschuhe anschnallen und dann 10-mal 100-Meter-Sprints machen in eurem Tempo. Also, weil, genau das ist der Punkt, wir andere Speicher dann angreifen, nämlich in dem Fall dann Kohlenhydrate und nicht mehr Fette.
Wir wollen einen flexiblen Stoffwechsel.
Und dieser flexible Stoffwechsel, und das wird wahrscheinlich die Headline der Folge, weil das ist das Hauptthema, um das es eigentlich geht. Flexibler Stoffwechsel, damit der Körper in der Lage ist, auf jede Bewegung und jede Situation zu reagieren. Ja, und dann steht auch der Gewichtsabnahme in den nächsten 6 bis 8 Wochen nichts mehr im Wege.
Und dann bin ich sehr, genau, der sagenumwobene Freund. Ich bin sehr gespannt, wie viele Meldungen uns erreichen mit 3 Wochen mindestens 10.000 Schritte.
Das ist eine Aufgabe. Ich werde sie mir auch stellen, ab sofort. Ich gebe es hiermit jetzt offiziell bekannt. Ich stelle mir eine Challenge. Und es bedeutet für mich im Schnitt 6.000 Schritte mehr als in den letzten
Wochen. Ich würde so weit gehen, nur um das wirklich klar zu machen, wie entscheidend das ist. Also es klingt so banal, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das viele noch unterschätzen und das mit dem Handwinken wieder aus dem Kopf schlagen. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, vergiss erstmal das Training, konzentriere dich wirklich auf die Bewegung im Alltag. Mhm. Also erst wenn das steht, hast du quasi das Training verdient. Und vielleicht ist das auch insofern ein Tipp für all die da draußen, die das Training als Qual sehen. Oh nee, schon wieder Training. Also seien wir mal ehrlich, viele da draußen machen das Training nicht, weil es ihnen unglaublich viel Spaß macht, sondern weil sie es irgendwo als Pflicht, als Notwendigkeit sehen, um gewisse Körperziele zu erreichen.
Also damit fangen wir an. Das ist die Basis.
So ist es.